ihr seid toll. Das ist euer Applaus. Genau. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe Weltbeweger. Gottes Geist, Gottes Gemeinde, Gottes Welt. Und ich möchte einfach das aufgreifen, was Annele letztes Mal gemacht hat. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, letztes Mal hat Annele relativ am Ende gezeigt, wie die Linie von der Apostelgeschichte ganz vom Anfang über Rom und so weiter und so fort, letztendlich so eine lange Linie lief hier rein, die endete da vorne an dem Subwoofer, die gezeigt hat, dass die Apostelgeschichte eine lange Linie ist, wo das Evangelium bei uns angekommen ist. Und ich möchte heute diese Linie aufgreifen. Wie ihr seht, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, das Bild ging das letzte Mal hier bis zu diesem Teil. Und er hat darüber gesprochen, wie diese Linie hergekommen ist. Und er hat es auch letztes Mal gesagt, aber hier mache ich nochmal, hier will ich einsteigen, hier will ich weitermachen. Diese Linie, die sollte nicht einfach nur so wie dieses Kreuz hier enden und wir können sagen, juhu, gut, dass die das alles so gut gemacht haben damals, schön, dass wir das Evangelium auch kennen dürfen, gut ist, sondern diese Linie soll eigentlich vom Nachbarschaftshaus wieder rauslaufen. Und es soll nicht eine Linie vom Nachbarschaftshaus rauslaufen, sondern von jedem von euch soll eine Linie aus dem Nachbarschaftshaus rauslaufen und soll das Evangelium weiterbringen in die Stadt rein, an den Ort, wo immer du bist. Und deshalb möchte ich euch jetzt einfach erstmal in euren Gedanken mitnehmen. Meine erste Frage an dich ist, auf wessen Linie stehst du? Wer hat dir das Evangelium verkündet? Wer hat dir, oder welche Leute, es ist ja nicht nur eine Person, ja, auf wessen Linien stehst du? Wer hat in dein Leben gesprochen und dir die frohe Botschaft bekündet, dass du jetzt sagen kannst, hey, preis dem Herrn, ich kenne Jesus. Das ist die Linie, auf der du stehst. Und die nächste Frage ist, wem hast du das Evangelium verkündet? Wem hast du die frohe Botschaft mitgeteilt, dass seine Sünden vergeben sind, dass er ewiges Leben haben kann? Wer steht schon auf deiner Linie? Und ich bin immer wieder bestürzt darüber, dass auf meiner Linie noch gar nicht so viele Leute stehen. Ich wünsche mir, dass da mehr stehen. Aber es ist wichtig, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, das sind nur so wenig, sondern zu sagen, ich will, es müssen mehr Leute durch mich die frohe Botschaft hören, weil die ist so gut. Die ist so gut, dass sie einfach erzählt werden muss. Und ich wünsche mir für mich und für dich, dass von dir eine Linie ausgeht, wo viele Leute draufstehen. Und womit du die frohe Botschaft in anderen Leuts Leben gebracht hast und Leben gebracht hast. Eine wichtige Figur, die befähigt durch den Heiligen Geist diese Linie ganz am Anfang schon richtig schön vorgelegt hat, ist Petrus. Und jeder von uns kennt Petrus und denkt sich immer, wenn er so zum Beispiel die Evangelien liest und Petrus dann derjenige ist, der leugnet oder der untergeht. Auf einmal können wir uns unheimlich gut mit Petrus vergleichen. Habt ihr das schon mal gemacht? Sagen, ja, ich bin auch so ein Petrus, ich zweifle auch öfter und ja, ich kann das total verstehen. Heute fordere ich euch heraus, ihr dürft euch auch mit Petrus vergleichen, okay? Und zwar heute dürft ihr mutig sein und ihr dürft sagen, ich möchte mir heute auch Petrus als Vorbild nehmen, als ein gutes Vorbild. Nicht nur derjenige, der Fehler macht, wo man sagt, okay, ich kann mich mit dem irgendwie verbinden, sondern als derjenige, der die allererste Megapredigt in der Gemeinde gehalten hat. Wir schauen heute den ersten christlichen Predigt-Event im Neuen Testament an. Und zwar, das steht in Apostelgeschichte 2, 14 bis 40, die Petrus-Predigt. Wir lesen jetzt nicht das Ganze durch und ich habe da auch noch nicht mal den Text abgedruckt, weil das ist wirklich nicht wenig. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie auf, dürft ihr gerne kontrollieren, ob das, was ich euch erzähle, ungefähr richtig ist. Aber ich erzähle euch jetzt einfach, danke Schatz, die Petrus-Predigt nach. Und ich möchte euch erst nochmal einladen, da einzusteigen, was Annelies letzte Mal schon erzählt hat, nämlich im Rückblick. Die erste Predigt in der neuen Gemeinde war an Pfingsten. Und an Pfingsten Pfingsten ist ein Pilgerfest. Da kommen Menschen von überall her, Juden, Proselyten, von allen bekannten Teilen der damaligen Erde nach Jerusalem, um eine richtig gute Zeit zu haben. Also ihr müsst euch vorstellen, die haben ihren Jahresurlaub aufgewärmt, die haben richtig viel Geld investiert und die kommen jetzt nach Jerusalem, um dort was zu erleben. Um dort eine gute Zeit zu haben. Um dort gemeinsam natürlich eine religiöse Erfahrung zu machen. Das sind viele Menschen, die da hingekommen sind. Und es tut mir leid für all jene unter euch, die es bis hier oben hin haben, das Wort Weltmeisterschaft zu hören. Es tut mir leid. Ja, ich hatte versucht, das alles auf Eurovision umzudichten, aber da in meiner Familie Fußball sehr groß ist und Eurovision sehr klein ist, fiel mir das irgendwie schwer, da so die richtige Begeisterung für zu machen. Wenn du also heute hier bist und du hörst mich immer Weltmeisterschaft sagen und du findest Weltmeisterschaft total doof, dann setz für dich immer Eurovision ein, falls du ein Fan davon bist. Wenn nicht, find irgendwas anderes, was dich total begeistert und nimm einfach das. Aber ich werde die Weltmeisterschaft nehmen. Also ihr müsst euch vorstellen, Pfingsten war ungefähr so wie Brasilien 2014. Leute von überall her sind nach Brasilien gekommen in dieser Zeit, um gemeinsam eine gute Zeit zu haben und in gewisser Art und Weise eine religiöse Erfahrung zu machen. Ja, also irgendwie trifft's das ja vielleicht für den einen oder anderen auch. Ja, so war Pfingsten. Das war das Setting, das war der Moment, in dem das hier alles stattgefunden hat. Und während all diese Leute in Jerusalem waren, kommt ein Brausen. Es beginnt ein Spektakel. Ja, alle Leute hören das. Damals kleine Bauten und so weiter, wenig isolierte Fenster, das hat jeder mitgekriegt. Und die Menschen strömen dahin, wo sie dieses Geräusch hören. Ihr müsst euch vorstellen, wirklich Flachdach, kleine Häuser und tausende von Menschen versammeln sich drum und gucken, was wird das wohl werden. Und das ist der Moment, den haben sich die Jünger ja in der Form nicht ausgesucht, sondern das ist der Moment, wo der Heilige Geist gesagt hat, jetzt. Und die Jünger fingen an, in Sprachen, die sie eigentlich nicht kannten, die aber verständlich waren, zu all den Menschen zu sprechen, die von überall her gekommen sind. Das wäre, wenn es Brasilien gewesen wäre, wäre das gewesen, dass du als Deutscher nach Brasilien gehst und der Brasilianer redet mit dir auf Deutsch und verkündet dir das Evangelium. Ja. Und alle Leute haben es in ihrer Sprache gehört. Das heißt, der Heilige Geist hat für sich entschieden, das ist der Moment, wo ich möchte, dass meine Botschaft bekannt wird. Das erste Mal, dass das Evangelium massenmäßig groß verkündet wird. Und wir alle können uns vorstellen, wie, also wenn ihr noch ein bisschen Erinnerung habt, mit der Weltmeisterschaft hat man permanent im Fernsehen irgendwo gesehen, was für eine Freude, was für ein Jubel, was für ein Auflauf das war. Jetzt stellt euch mal vor, Petrus, was hat der Mann da erlebt? Pfingsten war mega, 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 mega mäßig viel cooler als Weltmeisterschaft. Das war ein Event, der so noch nie da war. Ja, Jesus hat wohl gesagt, hey, ich werde euch meinen Heiligen Geist senden. Aber die hatten ja keine Ahnung, was das bedeutet. Also die hatten ja keine Vorstellung, wie sieht das aus, wenn er den Heiligen Geist sendet. Und jetzt passiert's. Es passiert etwas, was noch nie da gewesen war. Was irgendwo in der Bibel steht, aber wo keiner eine Vorstellung davon hatte, wie das aussehen soll. Der Heilige Geist fällt. Was ist in Petrus? Also ich stelle mir vor, dass Petrus Adrenalin überhoch hatte. Also wirklich überhoch Adrenalin voll. Wenn du das sagst, wow, es passiert etwas, was es noch nie gegeben hat. Das ist mehr als Achterbahnfahren. Das ist unglaublich, wie sich Petrus in dem Moment gefühlt haben muss und seine anderen, die anderen Apostel auch. Du bist überwältigt. Ich meine, jeder von euch war doch vielleicht schon mal, nein, nicht jeder, aber ein paar von euch waren entweder auf einem tollen Rockkonzert oder waren auf einer Konferenz oder so und du denkst dir einfach nur, boah, wie cool ist das denn? Und genau so ging es denen gerade, dass sie sagten, boah, wie cool ist das denn? Und dann kommen Leute und sagen, ich glaube, ihr seid betrunken. Ich kann mir vorstellen, also wenn ich Petrus wäre, ich würde mich ärgern. Ich würde mich furchtbar über die Leute ärgern, weil ich sagen würde, du erlebst gerade das Allertollste, was es jemals gegeben hat und dir fällt dazu nichts Besseres ein, als die Worte, du bist betrunken. Und dann hätte ich das innerste, tiefste Bedürfnis zu sagen, hey, guck doch mal, was da geht. Ich würde die Leute am liebsten schütteln und sagen, wie kannst du nur so blind sein, dass du nicht erkennst, ja, dass hier gerade der Heilige Geist fällt. Das musst du doch bemerken. Ja, wie kannst du von betrunken reden? Und ich glaube, dass es Petrus und den anderen auch so ging. Ich glaube tatsächlich, dass die was sagen mussten. Die konnten gar nicht anders, weil sie voll des Heiligen Geistes waren, weil sie voll verstanden haben, was hier gerade passiert und bemerkt haben, die Leute kapieren scheint es noch nicht so richtig. Und ich stelle mir vor, ja, wir hören hier die Apostel standen auf und Petrus fängt an zu reden. Wenn das heute wäre, dann würden die alle ihre Handys zücken und würden sofort auf Facebook schreiben, auf WhatsApp schreiben, auf Twitter schreiben und sonst so sagen, komm sofort her. Das musst du erleben. Hat jeder von euch schon mal irgendwas gehabt, wo er was gesehen hat und auf einmal fehlt vielleicht ein Ehepartner oder eine andere Person, die dir sehr wichtig ist und die verpasst es gerade? Kennt ihr das? Da wird man innerlich so richtig, also ich werde dann immer aggressiv, weil ich mir denke, warum ist der jetzt nicht da? Ja, das hier ist so cool, warum sieht er das nicht? Und dann fange ich an rumzurennen, sagen, vielleicht kann ich ihn noch irgendwo finden und dann, das muss der mitkriegen. Und ich glaube, dass das denen auch so ging, dass sie sich bei allen Leuten gedacht haben, die nicht da sind, warum bist du jetzt gerade nicht hier? Das ist so ziemlich das absolut Abgefahrenste, was überhaupt je passiert ist in unserem Leben. Also, und unter diesem Druck, innerlichen Druck des Petrus, wie es in seinen Gefühlen abgeht, fängt er an zu predigen. Und das Erste, was er sagt, ist, hey, wir sind nicht betrunken. Und das Zweitens sagt er, das ist der Heilige Geist. Das, und er nimmt Joel, er zitiert aus dem Alten Testament, aus Joel 2, und er sagt, der Geist des Herrn wird ausgegossen auf alles Fleisch. Eure Mägde, eure Knechte werden prophezeien. Er sagt, es kommt der Tag, an dem die Sonne verfinstert wird und der Mond wird blutrot werden. Das sind Worte, die kennen die Leute da alle. Ja, wenn ich das dir erzähle, oder dir vielleicht nicht, weil du kennst sie auch, aber wenn ich das jetzt meinem Nachbarn erzählen würde, dann würde er sagen, aha. Aber die sind damit aufgewachsen. Ja, das kennen die von klein auf, jeden Tag haben die irgendwas im Alten Testament gemacht. Die wissen genau, was da drin steht, die kennen diese Geschichten. Das ist ungefähr so ähnlich vielleicht, so ein bisschen. Wer von euch hat in letzter Zeit mal einen Die Welt wird demnächst untergehen Film gesehen? So wenig? Jeder zweite Film, es geht nur um Die Welt wird untergehen. Ich mache euch ein paar Beispiele. Ja? Es gibt The Day After Tomorrow. Flutwelle. Es gibt Children of Men, Unfruchtbarkeit, 20 Days Later, 28 Days Later, Virus. Virus gibt es in verschiedenen Kategorien. Virus ist ganz häufig. The Day After, alter Film, Atombombe. Wir alle, außer ihr, wir alle anderen, sind permanent damit konfrontiert, dass wenn wir ins Kino gehen, auf irgendeine Art und Weise die Welt wahrscheinlich untergehen wird und in letzter Minute rettet noch irgendjemand das ganze Ding. Oder auch nicht. Avengers, genau. Aber wie geht's euch? Ihr geht schon wahrscheinlich mit mir davon aus, dass diese Welt irgendwann mal untergehen wird. Vermutlich sagt ihr, es könnte auch ein Virus werden. Aber keiner von euch geht davon aus, dass es heute passiert. Also ich gehe nicht davon aus, dass es heute passiert. Und so ähnlich ging's denen Leuten damals auch. Ja, die kannten Joel, die wussten, was da drin steht. Die sind gerne nach Jerusalem zum Pilgerfest gefahren. Die hatten eine Art religiöses Gepflogenheiten-Ding schon drin, mit dem die völlig okay waren. Es war gut so, wie es war. Und auf einmal sagt Petrus zu ihnen, jetzt, heute. Gott sei Dank ging bei denen nicht die Welt unter. Aber das war dieses, ich glaube, das hat es in ihnen, das war unvorstellbar. Heute, jetzt, hier. Und so sagt Petrus zu ihnen, ihr werdet gerade Zeuge, wie eine Verheißung des Alten Testamentes wahr wird. Er sagt, Leute, schaut euch um. Gott hat gesagt, er wird seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und so ist das hier. So sieht es aus. Ihr erlebt es gerade. Falls ihr nicht damit gerechnet habt, Gott wirkt gerade mächtig unter uns. Hey, wacht auf. Kriegt es mit. Was steht in Joel? Es gibt 4 Punkte, die in Joel drinstehen. Das erste ist, Gott gießt seinen Geist aus. Zweitens, es passieren Wunder. Das kriegen die gerade mit. Drittens, die Endzeit beginnt. Wir sind schon in der Endzeit und das ist lustigerweise schon seit 2000 Jahren. Die Endzeit beginnt und zwar damals, jetzt. Und viertens, jeder, der an den Namen des Herrn glaubt, wird errettet werden. Er sagt zu ihnen, jeder, der an den Namen des Herrn glaubt, wird errettet werden. Und jetzt macht Petrus weiter. Sagt, dritten, in seiner Predigt sagt er, öffentlich bezeugt er, und Jesus Christus ist der Herr, ist der Name, an den ihr glauben müsst. Er sagt, vor ungefähr 49 Tagen habt ihr den gekreuzigt. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist auferfahren und er ist derjenige. Wenn ihr an Jesus Christus glaubt, dann macht euer ganzes Leben Sinn. Das sagt Petrus den Leuten in Jerusalem. Und er sagt weiter, hey, ich, Petrus, ich weiß, wovon ich geredet habe. Ich habe das gesehen. Für uns ist das eine alte Geschichte. Aber damals, da war Jesus erst seit 49 Tagen, war die Kreuzigung vorbei. Er sagt, ich war da dabei, guck mir in die Augen, sehe mich an, glaube mir. Das ist nicht ein Märchen, das ist wahr, das ist passiert. Ich bin ein Zeuge dafür. Im nächsten Punkt seiner Predigt verweist Petrus sie auf ihre persönliche Erfahrung als Zuhörer. Hey, was erlebt ihr denn gerade hier? Ihr seht's doch selbst, dass es wahr ist. Wie cool muss es gewesen sein, da dabei gewesen zu sein? Und dann kommt einer und spricht dich auf perfekt Ägyptisch an und er verkündet dir das Evangelium. Du bist mittendrin, du machst eine Gotteserfahrung. Petrus sagt, hey, ihr erlebt's. Ihr habt eine persönliche Gotteserfahrung. Und er schreibt, beziehungsweise er sagt, das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das heißt, zuverlässig erkennen. All die Leute, die da waren, sind mit Haut und Haar involviert gewesen in dieses Spektakel. Die haben das nicht nur irgendwie gehört, sondern sie waren voll mit dabei. Und Petrus endet mit den Worten, den ihr gekreuzigt habt. Wenn du in dem Volk gewesen wärst, wie würd's dir gehen? Das Volk. Eigentlich sind die ja nach Jerusalem gekommen, um das zu machen wie immer. Hingehen, Fest feiern, gute Zeit haben, nach Hause gehen. Das war ihr Plan. Ohne Vorbereitung, ohne dass sie wussten, was passieren wird, als sie morgens aufgestanden sind, haben sie eine Gotteserfahrung. Und sie erkennen, dass Joel recht hat. Dass das, was im AT drin steht im Alten Testament, dass das passiert. Und es wird ihnen bewusst, wenn das stimmt mit dem Heiligen Geist, dann stimmt auch die Sache mit der Sonne wird verfinstert und der Mond wird blutrot werden und es wird der große und herrliche Tag des Herrn kommen. Und es wird ihnen bewusst, auch die Sache mit dem Gericht ist kein Märchen. Das Volk ist super. Wir lesen über sie. Als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Gigantisch. Als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Ist dir schon mal das Evangelium durchs Herz gedrungen? Hast du schon mal erkannt, hey, was hat Christus für mich getan? Ich möchte nicht mit meinen Taten vor Gericht erscheinen müssen. Ich preise Gott darüber, dass er für mich gestorben ist. Aber ist dir das Evangelium schon mal durchs Herz gegangen? Die Leute dort, die haben erkannt, dass sie versagt haben. Und sie tun das einzig Richtige. Sie stellen die Frage, was sollen wir tun? Es gibt keinen besseren Moment in deinem Leben. Oder es gab keinen besseren Moment in deinem Leben als den Moment, in dem du erkannt hast, dass du dich selbst nicht retten kannst. Dass du es nicht verdient hast, ewiges Leben zu haben, dass du nicht perfekt bist. dass du irgendwann mal in deinem Leben hundertprozentig Schuld auf dich geladen hast, gesündigt hast, dass du dich selbst nicht retten kannst und dass du gesagt hast, hey, ich bin planlos. Es ist ein guter Moment in deinem Leben gewesen, als du gesagt hast, ich weiß nicht weiter, deswegen muss ich fragen, was sollen wir tun? Und das ist der Moment, wo die frohe Botschaft zur frohen Botschaft wird. Und Petrus antwortet, lasst euch retten. Da ist Rettung. Ja, ich glaube, dass die echt verzweifelt waren. Ich glaube, die standen da, denen ging es wie, sorry für alle Nicht-Fußballfans, Brasilien im Halbfinale, nachdem sie verloren hatten. Ja, wo du einfach gesehen hast, das war's. Ihr habt's vergeigt. 8-1? 7-1? Ihr habt's vergeigt. Es ist unwiederbringbar, nie wieder gut zu machen. Ihr werdet die WM im eigenen Land nicht gewinnen. Das steht fest. Das ist vorbei. Und genau so geht's den Leuten auch. Ich wünsche dir, dass du in deinem Leben einmal an deinem Punkt warst, wo du für dich selbst erkannt hast, ich kann mich nicht mehr retten. Es ist vorbei. Vorbei. So ging's denen. Und dann kommt Petrus und sagt, lasst euch retten. Hey, Hoffnungsschimmer. Kopf hoch. Wie? Ist doch nicht vorbei? Ist doch nicht fertig? Und er sagt, nee. Ja, momentan seid ihr verloren. Aber ihr könnt euch retten lassen. Wenn ihr gerettet sein wollt, wenn ihr Anteil haben wollt am Heiligen Geist, an dem, was wir hier gerade erleben, und wenn ihr Anteil am Heiligen Geist habt, dann an den Verheißungen, ihr werdet ewiges Leben haben, ihr werdet mit Gott zusammen sein. Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr, und dann sagt er zu ihnen, tut Buße, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wie muss es denen gegangen sein? Hey, wenn du erst hörst, total, das wäre, ist natürlich total hypothetisch, aber es wäre, als hätte man nach diesem Halbfinale zu den Brasilianern gesagt, spielen wir nochmal. Oder noch besser, wir drehen es einfach um. Hier kriegt die 7 Tore und die Deutschen kriegen das eine Tor. So ungefähr ist es. Ich meine, das ist unglaublich. Das steht in der ersten Petruspredigt, okay? Und sie endet mit den Worten, 3000 Menschen bekehrten sich. Glaubt ihr mir, dass das eine frohe Botschaft ist? Glaubt ihr, dass die erlebt haben, was es bedeutet, eine frohe Botschaft zu hören? Ich glaube schon. Aber jetzt, gut, schön für die damals. Was bedeutet das jetzt für uns? Erster Punkt. Wenn du keine Heilsgewissheit hast, lass dich retten. Was heißt Heilsgewissheit? Heilsgewissheit bedeutet, du bist ganz, ganz, ganz sicher, dass deine Schuld vergeben ist und du ewiges Leben hast. Dass Jesus Christus für dich gestorben ist und dass du erlöst bist. Wenn du das für dich 100% im Herzen sagen kannst, dann hast du Heilsgewissheit. Ich habe euch von damals erzählt. Da gab es die Jünger, es gab diejenigen, denen es durchs Herz ging und es gab auch Leute, die unberührt weggelaufen sind. So wie du heute dastehst, in welcher der drei Personengruppen wärst du? Wärst du einer der Jünger? Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Geht es dir durchs Herz? Oder entscheidest du dich, unberührt wegzugehen? Wenn du heute hier bist und du merkst, dass es dir durchs Herz geht, dann möchte ich dir zusagen, lass dich heute retten. Lass dich retten. Die Rettung ist für dich da und das Versprechen ist dir gegeben, zu sagen, hey, wenn du Buße tust Wenn du Christus als deinen Erlöser annimmst, dann wirst du den Heiligen Geist bekommen. Und mit dem Heiligen Geist ein Unterpfand dafür, dass Gott dir ewiges Leben schenkt, dass für dich keine Verdammnis da ist, sondern dass, wenn du stirbst, du danach krankheitsfreies, tränenfreies Leben in Gottes Gegenwart haben darfst. Was musst du tun? Petrus sagt uns das. Tu Buße. Kehre um von deinen Wegen. Erkenne, dass du dich selbst nicht retten kannst. Ist einfach. Mein Gott, hier bin ich. Ich kann mich selbst nicht retten. Ich bitte dich, rette du mich. Wenn ich Auto fahre und ich bin bei meinen Eltern und ich fahre zum Beispiel nach Hause, nach Mannheim und ich fahre alleine, habe ich manchmal so, und stell dir mal vor, es ist irgendwie Schnee und es ist blöde Situation auf den Straßen, habe ich manchmal den blöden Gedanken, dass ich mir denke, hey, bis hierhin habe ich es immerhin schon geschafft, so in der Mitte oder so. Aber ganz ehrlich, wenn ich weiter später einen Unfall baue, wird keiner zu Annelie kommen und sagen, ihre Frau ist leider gestorben, aber die ersten 120 Kilometer hat sie schon geschafft. Sondern es ist egal, wenn man ehrlich ist, ob ich den Unfall nach 20 Kilometern habe, nach 100 Kilometern habe oder ob ich den habe, kurz bevor ich nach Ilvesheim komme. Wenn ich dabei sterben sollte, dann ist es egal, dann ist es für Annelie kein Trost, wenn man sagt, aber so viel hat sie schon geschafft gehabt, das war schon ganz gut. Das Gleiche gilt für dein Leben. Vielleicht magst du es schaffen, mal einen Tag lang nicht zu sündigen. Vielleicht magst du Tage haben, vielleicht bist du sogar so gut, dass du Wochen hast, wo du sagst, ich bin einfach nur gut. Aber ich möchte dir zusagen, es ist egal, wie viele Tage du schaffst. Ich garantiere dir, keiner schafft ein sündfreies Leben. Irgendwann mal hast du diesen Unfall. Und deswegen brauchst du Christus und du brauchst es, dass er dir vergibt und deswegen musst du Buße tun. Zweitens, ich habe absichtlich das, was Petrus sagt, umgestellt. Zweitens, empfange den Heiligen Geist. Tu Buße, empfange den Heiligen Geist. Lass dich taufen. Warum habe ich das umgestellt? Weil wir sicher sind, dass es nicht eine chronologische Abfolge ist. Ja, damals hat man gar nicht chronologisch gedacht, sondern es heißt eigentlich nur, dass er sagt, hey, tut Buße, es ist selbstverständlich, dass ihr euch taufen lasst, aber es geht vor allen Dingen darum, nicht ihr könntet vielleicht den Heiligen Geist kriegen, wenn ihr besonders gut seid, sondern er sagt so, ihr werdet den Heiligen Geist kriegen. Das heißt, wir als Haus des Herrn lehren nicht, dass du getauft sein musst, damit der Heilige Geist in dein Leben kommt, sondern wir lehren, dass bei deiner Buße schon der Heilige Geist dir hilft überhaupt, dass du Buße tun kannst und dass du sofort den Heiligen Geist hast. Wenn du bekehrt bist, hast du den Heiligen Geist, egal ob du getauft bist oder nicht. Also, tu Buße, empfange den Heiligen Geist und lass dich taufen. Das ist nicht, und irgendwann mal, wenn du denkst, es wäre ein schöner Tag und, keine Ahnung, du gerade die Bikini-Figur hast, die du dir immer gewünscht hast, lass dich taufen. Es heißt auch nicht, und wenn du zufällig dann in Israel bist und der Jordan in deiner Nähe ist, lass dich taufen. Oder, hey, da gibt jemand eine Gartenparty und da sind die coolsten Leute überhaupt und das wäre der Moment, lass dich taufen. Sondern es heißt, tu Buße, empfang den Heiligen Geist, lass dich taufen. Das heißt, ganz nett von uns aus, bist du getauft? Ihr braucht nicht strecken. Wenn ja, alles gut. Wenn nein, komm bitte zu Annelie, lass dich taufen. Deine nächste Gelegenheit, juhu, 14. Juni steht schon fest, okay? Lass dich taufen, gehört mit dazu, das ist das sichtbare Zeichen. unser äußerliches Bekenntnis, dass wir zu Christus gehören. Und das sollten wir am Anfang unseres Christseins machen und nicht am Ende. So. Was lernen wir noch? Zweitens, du bist hier, du hast Heilsgewissheit, du sagst bis jetzt, alles gut, hat nichts mit mir zu tun. Doch, durch den Heiligen Geist bist du ein Prediger. Die haben nicht sich vorgenommen, jetzt machen wir ein Predigtseminar und ab heute werden wir predigen, sondern auf einmal standen da tausende von Leuten, haben gefragt, was soll das? Und die mussten sagen, hey, durch Jesus Christus werdet ihr ewiges Leben bekommen. Durch den Heiligen Geist bist du ein Prediger. Corrie ten Boom sagt, die Welt ist voll von Menschen, die Rettung brauchen. Stimmt es? Es ist unsere Aufgabe, sie zu finden und ihnen die frohe Botschaft zu sagen. Die Linie, die wir da gesehen haben, die soll nicht hier aufhören. Die soll auch nicht über Becky und Vince weitergegeben werden. Jeder einzelne von uns hat eine wahnsinnig gute Botschaft. Und das heißt, jeder von uns ist gerufen, die Botschaft weiterzugeben. Ich denke, du und ich, wir sind beide davon überzeugt, dass Menschen in ihrem Leben eine Entscheidung für oder gegen Christus treffen. Und diese Entscheidung bestimmt, ob sie ewiges Leben haben oder ob sie verloren gehen. Diese Entscheidung bestimmt, ob ihr Leben verbunden mit dem Heiligen Geist gelebt wird oder alleine. Diese Entscheidung bestimmt, ob das Leben Sinn hat, ob sie Sündenvergebung erleben dürfen, ob sie Freiheit, ein Leben in Freiheit leben können, ob sie frei von Angst leben können, einen Trost erleben, wenn Situationen echt verworren sind, wissen dürfen, dass da jemand da ist, der sie trägt, der sie hilft, der sie hält, der mit ihnen durch Krankheit geht. Leute, das Evangelium greift nicht erst ab dem Tod. Das Evangelium, dass du es kennst, hilft dir jeden Tag anders zu leben, mit Hoffnung zu leben, in Freude zu leben. Und diese Botschaft müssen wir den Leuten um uns herum mitteilen. Deiner Familie, deinem Ehepartner, deinen Kommilitonen oder vielleicht auch deinem Arbeitskollegen. An Pfingsten hat der Heilige Geist die Apostel mit 1000 Menschen umstellt. Meine Frage ist, wen stellt er in dein Leben? Zu wem sollst du predigen? Du bist ein Prediger und die Linie soll von dir und durch jeden einzelnen Christen weitergehen. Größer. Es geht nicht nur um dich persönlich. Durch den Heiligen Geist haben wir als Gemeinde, als HDH einen Auftrag. Wir als Gemeinde wollen Gott in allen Dingen anbeten, indem wir ein Netz aus Gemeinschaften knüpfen, die Gott lieben, Menschen lieben und Jüngerschaft leben. Das Netz soll nicht in erster Linie aus Leuten geknüpft werden, die als Kind Jesus kennengelernt haben, zum Studium nach Mannheim kommen und dann nach HDH kommen. Wenn du einer von diesen Personen bist, toll, dass du da bist. Wir freuen uns super mega mäßig, dass du da bist. Aber HDH existiert nicht, um schon vorhandene Christen, die von irgendwo herziehen, in Mannheim zu sammeln. Danke. Noch stärker. HDH existiert nicht, um Leute aus anderen Gemeinden hierher zu holen, weil wir irgendwie jünger sind oder weil unsere Musik lauter ist oder weil das Nachbarschaftshaus schöner ist oder weil wir netter sind. Es ist nicht unsere Aufgabe, Leute aus anderen Gemeinden hierher zu versammeln und ihnen zu erklären, dass wir die coolste Gemeinde von allen sind. Ich möchte euch einen Vergleich bringen. Momentan gibt es sehr viele Flüchtlinge, ob zu See oder ob an Land. Stellt euch vor, die Flüchtlingshilfsdienste würden zum Zelt des anderen gehen und sagen, wollt ihr nicht lieber von UNESCO wegkommen, weil unser Zelt ist viel, viel schöner? Kommt ihr und wohnt in Zukunft vielleicht lieber in unseren Zelten? Und sie lassen all die Flüchtlinge, die noch nicht gerettet sind, einfach stehen? Das wäre grotesk, oder? Das wäre schräg, wenn man das auf einmal in den Tagesschau hören würde, dass die sich gegenseitig um die schon geretteten Flüchtlinge bekämpfen und die anderen einfach ertrinken lassen würden. Das klingt drastisch, aber wisst ihr, dass wir das tun? Dass wir als Christen das tun? Dass wir versuchen, lieber die Christen von der anderen Gemeinde zu bekommen, als dass wir uns bewusst machen, dass all diejenigen, die da draußen leben und die Christus nicht kennen, verloren sind? Unsere Aufgabe als Gemeinde, als HDH, ist es nicht, die anderen Christen zu kriegen, sondern unsere Aufgabe ist es, rauszugehen und die zu holen, die Christus nicht kennen bis jetzt, und die reinzuholen. Und deswegen noch ein Wort. Ich freue mich für dich, wenn du gute Bücher liest. Ich freue mich für dich, wenn du ab und an auf eine gute Konferenz gehst. Aber ich sag dir, du brauchst eine Ortsgemeinde. Wenn du keine hast, nimm HDH als deine Ortsgemeinde. Wenn HDH deine Ortsgemeinde ist, umso besser. Wir brauchen das. Wir brauchen einen Ort, wo wir die Leute, die wir angesprochen haben, reinholen. Wo wir sie lehren, wo wir sie mit in Gemeinschaft, wo wir in miteinander leben. Und das kann kein Buch und das kann keine Konferenz und das kann auch kein guter Rat, sondern es kann die Gemeinschaft der Heiligen. Deswegen sind wir Gemeinde, deswegen brauchen wir die Ortsgemeinde. Um das zu tun, Gott leben, Menschen lieben, Jüngerschaft leben. Als ich klein war, also schon lange her, wahrscheinlich sagt euch das alles gar nichts mehr. Hat jemand von euch schon noch von Tschernobyl gehört? War das noch ein Thema in eurem Leben? Also in meinem Leben war es ein Riesenthema, weil ich war ungefähr 6, als es passiert ist. Und es gab da diesen tollen Film, Die Wolke, Zeichentrickfilm. Wenn ihr mal richtig deprimiert sein wollt, guckt euch den an. Und keiner wusste damals so richtig, was es bedeutet, wenn so ein Kernkraftwerk explodiert. Verbrennt, wie auch immer. Ja, es hieß, keine Pilze mehr essen, keine Reh mehr essen. Die haben gezeigt, wie die Strahlung rübergeht nach Schweden und so weiter. Tagesthemen. Ich hatte als Kind wahnsinnig viel Angst. Und ich habe als Kind erlebt, ist jetzt kein großer Flüchtlingsbericht. Ich habe als Kind einfach nur erlebt, wann immer du die Tagesschau anguckst, es wird immer schlimmer. Habt ihr das auch gehabt vielleicht mal als Kind, dass ihr feststellt, wie können so viele schlechte Nachrichten in einen Tag passen und jeder Tag hat wieder neue schlechte Nachrichten und erst ist Tschernobyl und dann ist Libyen und dann ist Golfkrieg und dann ist irgendwas anderes und dann ist Arbeitslosigkeit und dann ist RAF, ja, so alt bin ich und so weiter und so fort. Und man fragt sich als Kind, ja, erstaunlich, dass die Welt noch existiert. Die Leute, die ihr kennt, sind vielleicht keine Kinder, aber die gucken jeden, vielleicht nicht jeden Tag, haben irgendwie Zugang zu irgendeiner Form von Informationsquelle, wo sie hören, Gräueltaten des Islamischen Staates. Wo sie hören, Griechenland-Krise, Bankenkrise, Gräueltaten über Gräueltaten, Arbeitslosigkeit hier. Leute um euch rum sind konfrontiert mit Scheidung, damit, dass ihr Partner sie betrügt, vielleicht damit, dass sie selber auch unglücklich sind und betrügen, dass ihre Ehen auseinandergehen, dass ihre Kinder sich entfremden, dass sie damit konfrontiert sind, dass jemand anders ihren Job eigentlich besser machen könnte als sie selbst, dass sie anfangen zu alt zu werden, dass sie krank werden. Und es gibt nur eine frohe Botschaft. Es gibt nur eine frohe Botschaft. Und die frohe Botschaft ist die, du bist nicht allein. Gott liebt dich. Gott kümmert sich um dich. Gott sorgt sich um dich. Egal, was du gerade erlebst, du bist sicher in Gottes Hand. Gott hilft dir. Jesus Christus ist für deine Schuld, für deine Scham, für das, wo du dich echt schämst und nie wieder drauf gucken willst, dafür ist er gestorben. Damit du frei sein kannst, in Sündenvergebung leben kannst und ewiges Leben haben kannst. Das ist die einzig gute Botschaft, die es momentan gibt. Aber die ist so gut, Dankeschön, die ist so gut, dass wir sie nicht verschweigen dürfen. Die ist, es wert, erzählt zu werden. Und deswegen fordere ich euch auf, Prediger zu sein, weil eure Botschaft so gut ist, dass sie es wert ist, erzählt zu werden. Nicht, weil du so toll bist, nicht, weil du so gut reden kannst, sondern weil die Botschaft die einzig gute Botschaft ist. Ah. To-dos für euch. Erstens, werd dir bewusst, dass der Heilige Geist dir alles gegeben hat, was du brauchst, um die Botschaft zu verkünden. Du bist befähigt, weil der Heilige Geist in dir ist. Zweitens, bete, dass der Heilige Geist dir eine Liebe für deine Mitmenschen schenkt. Drittens, sei bereit, die frohe Botschaft zu predigen. Es reicht nicht, dass du es weißt. Und viertens, hilf mit, dass durch deine Ortsgemeinde viele Menschen ewiges Leben finden. Viele Menschen Buße tun, getauft werden und die Jüngerschaft leben. Für die Hausgruppen habe ich noch 3 Ideen, was ihr tun könntet. Das erste, was ich euch empfehlen würde, betet füreinander für eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es ist ein Geschenk, dass wir füreinander beten wollen, können, dürfen. Betet in euren Hausgruppen. Zweitens, überlegt euch zum einen, wo tun wir das schon? Wo verkünden wir die frohe Botschaft? Ermutigt euch, weiterzumachen. Und als drittes, sammelt euch Ideen, Gedanken. Hey, wie können wir das anders? Wie können wir das Evangelium verkünden? Alleine, als Hausgruppe oder in der Gesamtgemeinde. Jetzt möchte ich noch für uns beten. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst. Ich danke dir, dass wir die frohe Botschaft kennen dürfen. Herr, danke, dass du in unserem Leben bist. Das ist so ein Geschenk. Ich bitte dich, erfüll du jeden einzelnen von uns neu mit deinem Heiligen Geist. Und gib uns Predigtdruck. Gib uns das dringende Bedürfnis, den Menschen um uns herum, die wir sehen, die leiden, die kämpfen in ihrem Leben, die manchmal auch einfach so tun, als wäre alles perfekt, deine frohe Botschaft weiterzugeben. Herr, wir bitten, dass du durch uns und durch Haus des Herrn viele Menschen rettest, Herr. Amen.